Zeit ist Geld, Geld ist Zeit von Gina Brandenburg. Kapitel 1: Soziale Konstrukte. Zeit und Geld sind komplexe Begriffe. Beide verwenden wir selbstverständlich. Von beiden hätten wir gerne mehr. Und doch fällt es uns schwer, Definitionen für diese beiden Begriffe zu finden, wenn uns jemand danach fragt. Für beide Begriffe gilt eines: Ohne soziale Beziehungen sind sie für sich nutzlos. Was helfen einem Uhr und Geldscheine oder eine Bankomatkarte mitten in der Wüste oder auf einer einsamen Insel? Ihre Wirkung entfalten sie erst durch den sozialen Kontakt mit Gleichgesinnten. Sie sind Platzhalter für soziale Beziehungen. Erst die Übereinkunft, dass zum Beispiel 8 Uhr morgens für alle derselbe Zeitpunkt ist, und erst die Übereinkunft, dass 10 Euro einen bestimmten Tauschwert haben, geben Uhren und Geldscheinen ihre Macht. Es überrascht nicht, dass verschiedene Kulturen ganz unterschiedliche Zugänge zu diesen Begriffen haben. Nicht einmal innerhalb eines kleinen Landes wie Österreich haben die Menschen alle das gleiche Zeitgefühl. Wer hat noch nicht das Gefühl gehabt, dass in Dörfern am Land die Zeit langsamer vergeht als in einer hektischen Großstadt? Wer hat noch nicht bei Verabredungen ewig auf Freunde und Freundinnen gewartet oder ist von diesen bereits ungeduldig erwartet worden? Viel weiter geht diese Differenz noch, wenn wir uns über die Grenzen unseres Landes hinaus bewegen. Sind die Deutschen nicht bekannt als Inbegriff der Pünktlichkeit? Lieben nicht umgekehrt Deutsche an uns Österreicherinnen und Österreichern unsere angebliche Gemütlichkeit, also ein allgemein etwas reduziertes Lebenstempo? Und dennoch verlieren auch wir rasch die Geduld, wenn wir in südlichen Ländern länger auf eine Bestellung in einem Restaurant oder bei einer Behörde auf einen Beamten warten müssen, als wir das nach unserer inneren österreichischen Uhr gewohnt sind. Der US-amerikanische Sozialpsychologe Robert Levine beschreibt in der Einleitung seines Buches Eine Landkarte der Zeit seine extremen Erfahrungen, die er bei einem Auslandsjahr in Brasilien gemacht hat. Selbst am Ende dieses Jahres hat er noch immer nicht alle komplexen sozialen Muster durchschaut, denen der Umgang mit der Zeit in diesem Land folgt. Er hält fest, dass das Erlernen der Sprache einer Kultur nicht schwieriger sein kann als das Erlernen der Zeitmuster. Dass der Wert des Geldes ganz wesentlich auch von sozialen Übereinkünften abhängt, kann man dann am besten beobachten, wenn diese Übereinkunft zusammenbricht, zum Beispiel in Ländern, in denen Hyperinflation auftritt. Wenn Geld nicht einmal mehr das Papier wert ist, auf das es gedruckt wird, dann erfolgt rasch der Schritt zurück in die Tauschwirtschaft. Die Glücklichen sind dann jene, die ihr Vermögen nicht nur in Zahlen besitzen, die keinen Wert mehr haben, weil sie niemand annehmen würde, sondern in ganz handfesten Dingen wie Immobilien oder Schmuck und Gold. Zeit und Geld sind abstrakte Konstrukte, die ohne uns Menschen gar nicht existieren würden. Wir geben ihnen die Macht, soziale Beziehungen nach ihren Regeln zu bestimmen und zu strukturieren. Die Gesellschaften der Industrienationen ordnen sich dem Diktat von Uhr und Geld bedingungslos unter. Und wie Missionare reisen Bank- und Börsenleute durch noch nicht bekehrte Teile der Welt und versuchen, noch mehr Menschen zu ihrem Glauben an Kredite, Zinssätze und Kreditlimit zu bekehren. We'll be right back.
I certainly was in the right.
Yeah, it's definitely
like he's cruising for bruising. Kapitel 2: Zeit ist Geld. Benjamin Franklin, Advice to a Young Tradesman.
Bedenke, dass Zeit Geld ist. Wer täglich 10 Schilling durch seine Arbeit erwerben könnte und den halben Tag spazieren geht oder auf seinem Zimmer faulenzt, der darf, auch wenn er nur 6 Pence für sein Vergnügen ausgibt, nicht dies allein berechnen. Er hat neben dem noch 5 Schilling ausgegeben oder vielmehr weggeworfen. Bedenke, dass Geld von einer fruchtbaren Natur ist. Geld kann Geld erzeugen und die Sprösslinge können noch mehr erzeugen und so fort. Wer ein 5-Schilling-Stück umbringt, mordet alles, was damit hätte produziert werden können. Ganze Kolonnen von Pfunden Sterling.
Das Sprichwort Zeit ist Geld, in dieser Form geprägt von Benjamin Franklin im Jahre 1748, ist zum alles dominierenden Leitmotiv der kapitalistischen Gesellschaften geworden. Ständig werden wir darauf hingewiesen, dass Zeit knapp ist. Zeit wird als ökonomische, technische Größe betrachtet, die es, gleich wie andere Produktionsmittel, effizient zu nutzen gilt. Es ist daher kein Wunder, dass Zeit nicht mehr einfach nur vergeht, sondern dass sie stunden- und halbstundenweise aufgeteilt wird, dass sich ein Termin an den anderen reiht und die Terminkalender wichtiger, aber auch weniger wichtiger Personen schon auf Jahre hinaus mit Einträgen vollgespickt sind. Der Terminkalender im Aktenkoffer oder in der Handtasche ist die Bibel des modernen Menschen geworden. Mitunter gibt es aus diesem Blickwinkel sogar Menschen, die uns Zeit stehlen können, indem sie das Gebot des effizienten Handelns außer Acht lassen und uns in Gespräche und Handlungen verwickeln, die nichts, also kein Geld bringen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wer nichts ökonomisch Verwertbares vollbringt, verschwendet seine Zeit. Und wenn wir frei verfügbare Zeit außerhalb des Produktionsprozesses haben, dann muss diese ebenso gut genutzt werden. Und so werden wir bombardiert mit der massiven Werbung für den Konsum diverser Güter wie Heimwerkerutensilien, Reiseziele, Sportarten und die dafür notwendigen Ausrüstungen, Markenkleidung, Lifestyle-Getränke und so weiter. Damit wir nur ja nicht auf den Gedanken kommen, einfach nichts zu tun. In Kulturen, die nicht nach unserer Uhrzeit funktionieren, löst dieses Denken Kopfschütteln aus. Robert Levine zitiert Studierende aus Burkina Faso und Burundi, um diese Differenz aufzuzeigen.
Wir Zentralafrikaner ignorieren ganz allgemein die Tatsache, dass Zeit Geld ist. Wenn ich will, dass die Zeit auf mich wartet, dann tut sie das auch. Und wenn ich irgendetwas heute nicht tun will, dann kann ich einfach beschließen, es morgen zu tun, und dann wird es genauso gut sein wie heute. Dort, wo ich herkomme, gibt es so etwas wie verschwendete Zeit überhaupt nicht. Wie kann man Zeit verschwenden? Wenn man irgendetwas nicht tut, dann tut man dafür etwas anderes. Auch wenn man nur mit einem Freund herumsitzt und spricht, tut man eben das.
Der Gedanke, dass wir Zeit verschwenden können, ist also eng verknüpft mit der Vorstellung, dass wir unsere Zeit ständig dazu nutzen müssen, um die kapitalistische Wirtschaft am Laufen zu halten, indem wir Produkte und Dienstleistungen erschaffen oder sie in der Freizeit konsumieren, nur damit wieder neue Güter und Dienstleistungen geschaffen werden können.
ORF Online, Donnerstag, 2. Oktober 2003, Ecuador. Zeit ist Geld. Was hierzulande als akademische Viertelstunde gilt, wird jetzt in Ecuador mit einer groß angelegten Kampagne bekämpft. Durch die Unpünktlichkeit entgehen der Wirtschaft des Landes bis zu 2 Milliarden Dollar jährlich. Präsident Lucio Guterres, der selbst als notorisch unpünktlich gilt, hat beschlossen, dass damit jetzt Schluss sein muss. Ein ehemaliger Armeeoberst soll den Kampf gegen die Unpünktlichkeit koordinieren. Zum Auftakt ist eine landesweite Uhrensynchronisation angesagt. In ganz Ecuador haben am Mittwoch um Punkt 12 Uhr Ortszeit Sirenen geheult und Glocken geläutet. Das markante Ereignis war der Auftakt zur staatlich verordneten Pünktlichkeitskampagne, die den ewigen Verspätungen endlich den Garaus machen soll. Denn so meint die ecuadorianische Regierung, die lasche Zeitauffassung der Bürger schädige nachhaltig die Wirtschaft des Landes. Mindestens 15 Minuten vertrödelt jeder Ecuadorianer pro Tag, haben die Behörden erhoben. Und sie haben auf die Kommastelle genau ausgerechnet, wie viel das die Wirtschaft des Landes jährlich kostet. Nämlich genau 723.947.653,13 Dollar. Das wären 3,4% des Bruttosozialprodukts. Der landesweite Feldzug für mehr Pünktlichkeit läuft unter dem Motto Wer zu spät kommt, stiehlt Zeit von jemand anderem. Dieser markante Slogan ist die Erfindung von César Montufar. Der ehemalige Oberst weiß aus seiner Militärerfahrung offenbar ganz genau, was Pünktlichkeit bedeutet und wurde von der Regierung als Leiter der Kampagne eingesetzt. Finanziert wird die Kampagne nicht nur vom Land selbst, sondern auch von der EU und den USA.
I don't love Jesus, he never done a thing for me. I ain't pretty like my sister, small like my dad, but good like my mama. Now that may not be love, but it is all right.
Kapitel 3 – Ökonomische Theorie und Realität. Vom Blickwinkel der ökonomischen Theorie wird freie Zeit als ein Gut definiert, das in Konkurrenz zu anderen Konsumgütern steht. Gemäß der mikroökonomischen Theorie über die Höhe des Arbeitsangebotes eines Haushaltes wählt ein Individuum bei gegebenem Reallohn jene Arbeitsmenge, die es bereit ist anzubieten, um die Mischung aus Konsum und Freizeit zu erreichen, die seinem oder ihrem Bedürfnis optimal entspricht. Aber wie frei sind wir in dieser Entscheidung? Es herrscht ein relativ rigides System vor, das ein Zeitkorsett vorgibt. 40 Stunden pro Woche, 38,5 oder fallweise 35 Stunden pro Woche gelten als Normarbeitszeit. Sogenannte Teilzeitarbeit, also 30 Stunden und weniger, gibt es zu selten und ist meistens mit schlechter Bezahlung und schlechten Karrierechancen verbunden. Überstunden werden selbstverständlich angeordnet. Die Bezahlung erfolgt jedoch häufig nur pauschal. Oft wird auch eine Kompensation durch Zeitausgleich angeboten. Nicht selten ist dann aber diese Kompensation leider nicht möglich, weil im Büro, im Geschäft oder in der Fabrik gerade so viel zu tun ist. Zusätzlich korrumpiert uns Werbung, die uns immer mehr Dinge und Dienstleistungen als unverzichtbar einredet. Wer aber mehr konsumieren will, kann nicht auch gleichzeitig weniger arbeiten, muss doch dieser Konsum erst erarbeitet werden. Arbeitgeberverbände unterstützen diese Tendenz dadurch, dass sie sich gegen nichts anderes so vehement wehren wie gegen Arbeitszeitverkürzungen. Denn wer sich einmal an mehr Freizeit gewöhnt hat, wird dieses Gut vermutlich genauso wenig gerne aufgeben wie ein anderes, einmal liebgewordenes Konsumverhalten. Daher gewährt man den Menschen lieber Lohnerhöhungen, die weiteren Konsum ermöglichen und noch mehr Dinge unverzichtbar machen. Noch vor 250 Jahren sah die Welt aber ganz anders aus. In dem Artikel »Von der Sehnsucht, die Uhr zu besiegen« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 2. Jänner 1999 berichtet Dirk Schümer von einem Problem, vor dem Mitte des 18. Jahrhunderts britische Großgrundbesitzer standen, die neue Techniken für Aussaat und Ernte investiert hatten.
Um die wachsenden Großstadtmärkte der keimenden Industriekultur mit Nahrungsmitteln beliefern zu können, führte man für Landarbeiter einen erhöhten Rekordlohn während der Erntezeit ein. Doch der Effekt war anders als erhofft. Anstatt nun mit modernsten Sensen und Garbenbindern bis in die Nacht zu ernten, machten die Tagelöhner schon am Mittag Feierabend. Sie hatten ihren hergebrachten Tagesverdienst beisammen und ließen darum die Ernte liegen, anstatt sich für Geld krumm zu legen, das sie offenbar nicht brauchten. Offensichtlich wussten sie etwas mit dem Rest des Tages anzufangen, was sie zufriedenstellte. Oder sie wussten nicht, was sie mit mehr Geld tun sollten. Das ist heute anders. Für höhere Löhne wird schnellere und effektivere Arbeit verlangt. Für mehr Lohn wird länger gearbeitet. Die immens gewachsene Arbeitsproduktivität hat unser ganzes Leben unwiderruflich durchdrungen. In dem Glauben, dass Geld Zeit überwiegt, folgen wir längst dem Ticken eines inneren Zeitmaßes, das sich im Tempo unserer Produktivität beschleunigt und aus dessen Gehäuse wir nicht mehr entkommen können.
Über die Erwerbsarbeit ist die Zeit zum Machtinstrument, zum Mittel der Disziplinierung geworden. Die normierten Zeitrhythmen peitschen uns durch die Woche. Zeit ist Gewalt. Überall zeigt man uns die Messinstrumente. Uhren sehen uns an. Eine Zwickmühle entsteht. Der sich bedingende Mangel an Zeit und Geld. Das ist das Geschäft der Banken. Kredite, Kauf und Verkauf von Zahlungsversprechungen und Zeitpunkten. Banken sind immer auch Zeitbanken. Wenn wir Geld für eine bestimmte Zeit der Bank überlassen, bekommen wir mehr Geld. Je mehr Zeit, desto mehr Zinsen.
Zeit auf der Welt.
Kapitel 4 Zins und Zinseszins. Banken und andere Finanzinstitute wie Versicherungen leben davon, dass sie ihr Kapital, das sie selbst von anderen geborgt bekommen, gewinnbringend an Unternehmen oder Privatpersonen verleihen, die dieses geborgte Geld verwenden, um Investitionen oder auch Konsum vorzufinanzieren. Der Zins ist sozusagen der Preis dafür, dass der Geldgeber darauf verzichtet, sein Geld jederzeit verfügbar zu haben. Hier stoßen wir auf den eigentlichen Kern des Phänomens der ständigen und scheinbar unaufhaltsamen Beschleunigung unserer Gesellschaften. Kapital soll möglichst ertragreich eingesetzt werden. Der österreichische Ökonom Josef Schumpeter sprach von einem beständigen Wettlauf gegen die Zeit, denen die Unternehmen in einer kapitalistischen Gesellschaft ausgesetzt sind. Pionierunternehmen entwickeln neue Produkte oder Produktionsmethoden, die ihnen zunächst einen Gewinn sichern. Doch dieser Vorsprung besteht nur auf Zeit, denn bald drängen Nachahmer auf den Markt und der Profit schmilzt. Gelingt nicht rasch eine neue Innovation, so versinkt der einstige Pionier rasch in der Bedeutungslosigkeit und wird für Investoren uninteressant. Die Innovationsrhythmen werden immer kürzer, da jede Innovation ja dem Gebot der Effizienzsteigerung folgt. Der Zeithorizont schrumpft beständig. Die Wirtschaft wächst auf dem Zinsfuß, auf dem sie läuft, formuliert es der deutsche Religionsphilosoph Eugen Drewermann treffend. Zins und Zinseszins führen zu exponentiellen Ertragserwartungen der Kapitalgeber. Im Zeitalter der globalen Vernetzung erfolgen über 90% der Kapitalströme weltweit rein zum Zweck der Spekulation. Der Kapitalmarkt erpresst die Unternehmen mit höheren Renditen in anderen Betrieben oder gar anderen Ländern. Die Unternehmen geben diesen Druck an die Lieferanten und ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter. Der Mechanismus des Zinseszinses sorgt für Verteilungseffekte, die uns viel zu wenig bewusst sind. Auch wenn wir selbst keinerlei Kredite bei Banken aufgenommen haben, so zahlen wir doch beständig Zinsen, ohne es zu merken. Wir zahlen sie als Bestandteil der Rechnungen von Dritten, die Kredite aufgenommen haben, um ihre Geschäfte zu tätigen. Vermieter, Energieversorger, Supermarktketten, Reisebüros und nicht zu vergessen alle Zulieferer dieser Unternehmen. In fast allen Preisen sind Zinsen für Kredite enthalten. Der deutsche Geldtheoretiker Helmut Kreutz beschreibt in seinem Buch Das Geldsyndrom, dass in Deutschland höchstens 15% der Haushalte effektiv von der Existenz von Zinsen profitieren. Das heißt, dass sie netto einen Zinsgewinn haben. Die anderen 85% werden durch Zinsen geschädigt, da ihre eigenen Zinserträge bei weitem nicht ausreichen, um die ständigen direkten und indirekten Zinszahlungen aufzuwiegen. Umgelegt auf Arbeitszeit bedeutet es, dass die Erwerbstätigen in Deutschland im Durchschnitt im Jahr 2000 bereits 14 Wochen pro Jahr arbeiteten, nur um die Zinsen auf Geldschulden zu bedienen, Renditen auf schuldenfreie Sachgüter gar nicht eingeschlossen. 1970 waren es noch etwa 7 Wochen. Wer Geld in großem Maßstab für sich arbeiten lassen kann, lässt in Wirklichkeit natürlich andere Menschen für sich arbeiten. Und nur wenn das Wirtschaftswachstum mit dem Kapitalwachstum Schritt hält, kommt es zu keiner radikalen Umverteilung von unten nach oben innerhalb weniger Jahrzehnte. Damit wird auch klar, warum die Politiker auch dann noch auf ständiges Wirtschaftswachstum versessen sind, wenn bei uns die Läden überquellen. Da aber in den gesättigten Industrienationen die Wachstumsraten zwangsläufig zurückgehen müssen, ist die Zunahme der Verteilungsspannungen kaum vermeidbar und schon heute unübersehbar. Wie könnte es aber anders funktionieren? Ist eine Geldwirtschaft ohne Zinsen überhaupt denkbar? Fritz Recheis berichtet in seinem Buch Entschleunigung, Abschied vom Turbokapitalismus, dass die Idee von zinsenlosem Geld bereits realisiert wurde, und zwar unter anderem in den 30er Jahren in Österreich.
Das erfolgreichste Experiment fand im österreichischen Wörgl statt. Nach einer Befragung der Einwohner beschloss der Stadtrat, eigenes Geld auszugeben. Die Nutzungsgebühr betrug 1% pro Monat, das heißt, auf das Geld wurden negative Zinsen erhoben. Jeder Einwohner musste sich jeden Monat für jeden seiner Geldscheine eine Gebührenmarke bei der Gemeinde kaufen und sie auf die Rückseite des Geldscheines kleben. Ohne diese Monatsmarke war der Schein wertlos. Diese Vorkehrung wirkte Wunder. Jeder versuchte, das verdiente Geld so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Steuern wurden im Voraus bezahlt, die Stadtverwaltung konnte großzügig Aufträge vergeben. Konsum und Produktion wurden angekurbelt und die Arbeitslosenquote sank innerhalb eines Jahres um 25%. 170 Gemeinden in Österreich wollten das Experiment übernehmen. Sogar amerikanische Geldexperten studierten das sogenannte Wunder von Wörgl. Als die österreichische Nationalbank ihr Monopol als Geldausgabestelle gefährdet sah, untersagte der Staat weitere Experimente mit zinslosem Geld.
Was das kostet, was das wieder kostet, was das kostet, was das kostet, was das wieder kostet, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, was das kostet, was das kostet, was das kostet, das ist Wahnsinn, wer verdient denn dabei, wer verdient denn dabei? Wer verdient denn dabei? Was kostet die Welt? Was kostet die Welt?
Geld.
Was kostet die Welt? Was kostet die Welt?
Viel Geld.
Was kostet die Welt? Was kostet die Welt?
Geld.
Was kostet die Welt? Was kostet die Welt?
Viel Geld.
Wer verdient denn dabei? 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 Wer? Wer verdient denn dabei? Wer verdient denn dabei?
Sicher nicht die, die die Arbeit haben. Sicher nicht die. Sicher nicht die, die die Arbeit haben. Sicher nicht die. Sicher nicht die, die die Arbeit haben. Sicher nicht die. Sicher nicht die, sicher nicht die, die die Arbeit haben. Sicher nicht die, sicher nicht die, die, sicher nicht die, die die Arbeit haben. Sicher nicht die, die, sicher nicht die, die die Arbeit haben. Sicher nicht die.
Kapitel 5: Die Ethik des Konsums. Es ist keine Erfindung der Überflussgesellschaft, dass Menschen sich über das Haben, über Besitz definieren. Aber die ständige Konfrontation mit Konsumgütern und Luxus aller Art hat diese Tendenz gewiss weiter verstärkt. Wir bewegen uns ständig in einem Spannungsfeld zwischen dem, was wir uns nicht leisten können, und dem, was wir nicht zu haben uns nicht leisten können. Um zu demonstrieren, dass man mithalten kann, muss man sich zum Beispiel ein Auto leisten können, je teurer, desto besser. Einen Urlaub leisten können, je weiter weg, desto besser. Wir müssen ein Handy besitzen, einen Computer, einen Fernseher, Videorekorder und eine Stereoanlage. Das Tückische an dieser Dynamik ist, dass dieser Druck umso stärker zu sein scheint, je weniger sich ein Individuum leisten kann. So haben in Deutschland Sozialhilfeempfänger bereits erreicht, dass auch ihren Kindern Markenschultaschen finanziert werden, weil sonst soziale Ausgrenzung droht. Sozialämter sind dieser Argumentation gefolgt und zahlen diese Schultaschen, die das Doppelte kosten, nur weil der Name einer bekannten Marke draufsteht. Nach einem Sprichwort kaufen wir von dem Geld, das wir nicht haben, Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Die neueste Entwicklung in diesem Bereich kommt wie so oft aus den USA, wie Thomas Fischermann in einem Artikel für Die Zeit im April 2004 beschreibt.
Der Dollar mag fallen, amerikanische Unternehmen mögen sich beim Einstellen neuer Kräfte und beim Investieren zurückhalten. Die Schuldenberge der Privathaushalte mögen steigen, aber Amerikas Einkäufer werden nicht müde. Der amerikanische Verbraucher blieb sich trotz aller Sorgen treu. Als ultimative Einkaufsmaschine, die Wetter, Terror und schlechten Konjunkturdaten trotzt. Was sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert habe, argumentiert die Sozialforscherin Juliet Shore von der Universität Harvard, sei der Maßstab. Man ziehe jetzt nicht mehr die Nachbarn zum Vergleich heran. In einer Gesellschaft, in der eine bedeutsame Schicht am oberen Ende immer reicher wird, ziehe man deren Lebensstile zum Vergleich heran, die durch das Fernsehen und die Klatschpresse vervielfältigt werden. Das erzeuge einen viel stärkeren Konsumdruck als früher, weshalb Shore schon anzeigenfreie Räume und Werbeverbote in den Medien fordert, um den amerikanischen Konsumenten vor sich selber zu schützen. Untersuchungen scheinen diese Theorie zu bestätigen. Je mehr Zeit ein Amerikaner vor dem Bildschirm verbringt, desto eher hält er Tennisplätze, Privatflugzeuge, Cabrios, Haushälterinnen und Schwimmbäder für die Standardausrüstung eines durchschnittlichen US-Haushalts.
Beim Konsum all dieser Herrlichkeiten und Notwendigkeiten entstehen jedoch Verpflichtungen. Zunächst einmal die Verpflichtung, das begehrte Gut zu bezahlen. Muss man zu diesem Zweck einen Kredit aufnehmen, so wird man bis zur Begleichung des Kredits Sklave der Ware und muss seine Arbeitskraft verkaufen. Und das mehr als ursprünglich notwendig gewesen wäre, da ja Zinsen zu bedienen sind, und das oft auf mehrere Jahre hinaus. Kumuliert sich nun Kredit auf Kredit, so schulden manche Individuen vielleicht bald ihr ganzes Leben, nur ein bestimmtes Konsumniveau zu erreichen. Subtiler, aber dafür alle trifft die zweite Pflicht. Was man gekauft hat, das muss man auch verwenden. Schließlich sind wir ja keine Verschwender und kaufen nichts, was wir nicht auch brauchen. Niemand kauft Brot, nur um es vertrocknen zu lassen. Also kauft auch niemand ein Auto, nur um es verrotten zu lassen. Hat uns die Werbung erst einmal so weit gebracht, dass wir ein Gut erwerben, so benötigen wir es auch schon. Und sei es nur, um uns nicht hinterher eingestehen zu müssen, dass der Kauf überflüssig war. Nun haben allerdings viele Konsumgüter die Eigenschaft, dass ihr Gebrauch nach weiteren Gütern und Dienstleistungen verlangt und so wieder Kosten verursacht und uns zum Arbeiten zwingt. Ein Auto kostet Geld, ohne dass wir es auch nur einen einzigen Meter gefahren sind. Wir zahlen Steuer, Versicherung, Parkplatzgebühr und jeder gefahrene Kilometer verursacht weitere Kosten für Treibstoff, Service, Autobahnmaut, Abnutzung und so weiter. Auch viele andere Konsumgüter benötigen Energie für den Betrieb, Zubehör und Reparaturen oder müssen bald ersetzt werden, weil sie rasch veralten oder kaputt werden. Es entstehen akkumulierte Bedürfnisse. Der Konsument und die Konsumentin machen fremde Bedürfnisse, die Bedürfnisse der Dinge zu ihren eigenen.
Mein Mann, der ist im Herz nicht gesund, mein Bruder tut Nägeln kauen. Ich selber hab ein Morgenschwür, doch es bleibt dabei, wir bauen. Dasselbe haben wir günstig gekriegt, so billig du glaubst es kaum. In 30 Jahren sind wir schuldenfrei, das ist doch geil, wir bauen. Das Häuschen fertig ist, da darf man sich nichts leisten. Den Rohbau stellen wir selber hin, denn da spart man am meisten. Mein Mann, der war vom Bau nervös, so nervös, da hat er geraucht. Ein Herzinfarkt ins Bauen dazu, da hat sie am Zusammen gestaucht. Es ist schlimm, doch wie er gestorben ist, da hab ich nur gekichert. Das Häuschen, das ist schuldenfrei, ich hab den Mann versichert. Die Jugend tritt andauernd von Vergnügen unterfreit. Was brauch ich ein Vergnügen? Ich hab doch keine Zeit. Du hast im Traum erzählt, mein Spatz, was dir zum Glück noch fehlt. Ein kleines Reihenhaus, da flippst du aus. Ich hab dich gefragt, was gibt dir den? Die allerschärfsten Kicks. Da hast du gesagt, ein Audi 80 und ein Starmix.
Kapitel 6. Geld ist Zeit. Der Kauf eines Gutes gleicht also oft der Einheirat in eine sich rasch fortzeugende und akkumulierende Warenfamilie, die finanziell erhalten werden muss. Ein Resultat davon ist, dass man kaum mehr Gedanken daran verschwenden muss, wie man sein Leben führen könnte, da einem die erworbenen Güter doch täglich aufs Neue zurufen, was man zu tun hat. Das bedeutet, dass wir mehr und mehr fremdbestimmt sind, weil wir dieses und jenes zu tun haben, oder eben Geld dafür aufzutreiben haben, um es tun zu können, bis wir gar keine Zeit mehr haben, die Erfüllung eigener, innerer Bedürfnisse einzufordern oder sie im Extremfall auch überhaupt zu spüren. Der österreichische Soziologe und Kulturanthropologe Andreas Obrecht formuliert in seinem Buch Zeitreichtum, Zeitarmut treffend:
Heute ist die Vorstellung, ohne oder mit nur wenig Geld zu leben, in der westlichen Welt nicht nur irrational, sondern geradezu infam. Diese Vorstellung desavouiert die Grundwerte. Geldvernichtung ist per Gesetz ein krimineller Akt. Geldvernichtung ist Zeitvernichtung. Die heilige Kuh der Wohlstandsideologie wird dabei auf die Schlachtbank getragen. Der Täter macht sich des Königsmordes verdächtig. Geld freilich koppelt uns an Versorgungsinstitutionen, die wir glauben zu brauchen, um unsere Freiheit aufrechterhalten zu können. Von der Wiege bis zum Grab erkaufen wir uns unsere Freiheit durch die Abhängigkeit von lebensregulierenden, lebensverwalteten Instanzen, die zwar unser biologisches Leben quantitativ verlängern, unsere Lebenszeit aber qualitativ verkürzen. Wir sind nicht nur in einer Unsumme von unnötigen Worten, Bildern, Bewegungen der medialen Welt gefangen, sondern auch in einer Unsumme vermeintlicher Notwendigkeiten. Von der Medikalisierung unserer physischen und psychischen Befindlichkeit über die paradoxe Vorstellung, mobil sein zu müssen, um erfahren zu können, bis hin zur weltbildkonstituierenden Praxis, dass jedem Bedürfnis, materiell wie immateriell, eine Produktantwort entspricht. uns selbstverständlich erscheinende Phänomene wie Verunsicherung, Depression, kategorischer Zweifel, Einsamkeit usw. steigen proportional zum gesellschaftlichen Reichtum. Reichtum produziert mehr unglückliche Menschen, als in sogenannten armen Gesellschaften je gelebt haben. Denn die Vorstellung des selbstzentrierten, bedürfnisbezogenen Glücks, der ein Produkt des Reichtums und der wahren Welt ist, muss zwangsläufig unerfüllt bleiben. In jener Welt gibt es keine Zeit für Erfüllung. Die zeitliche Beschleunigung ist nur noch Ausdruck eines sich stetig, auch existenziell, vertiefenden Mangelgefühls.
Es ist schon erstaunlich, wie groß heute das Verlangen nach sofortigem Konsum uns als wichtig eingeredeter Konsumgüter ist, während gleichzeitig andere Dinge, die uns schön und wichtig erscheinen und die einfach nur Zeit benötigen, zum Beispiel Gespräche und Unternehmungen mit Partner oder Partnerin, mit der Familie, mit Freunden und Freundinnen oder auch Arbeiten, die Spaß machen, aber kein Geld bringen, immer wieder verschoben werden. Im Extremfall bis zur Pension, weil wir denken, dann ganz sicher viel Zeit zu haben. Die Lebenszeit jedes Menschen ist aber auf jeden Fall beschränkt, wobei niemand weiß, wie knapp sie ist. Und auch heute erreicht nicht jeder und jede von uns das Pensionsalter. Wäre es daher nicht sinnvoll, Zeit so früh und so intensiv wie möglich für die schönen Seiten des Lebens zu nutzen, die auch ohne aufwendigen Konsum auskommen? Wenn Zeit Geld ist, sind nicht jene Menschen besonders reich, die weitgehend frei über ihre Zeit verfügen? Ist Zeit von Gina Brandenburg. Musik: Pink Floyd, Randy Newman, Heindling, Franz Adrian Wenzel, Georg Ringsgwandl, Wipeout. Literaturtipps: Günther Anders, Die Antiquitiertheit des Menschen, Helmut Kreuz, Das Geldsyndrom, Joe Dominguez und Vicky Robin, Your Money or Your Life. Robert Levine, Eine Landkarte der Zeit. Andreas Obrecht, Zeitreichtum, Zeitarmut. Fritz Reheis, Entschleunigung, Abschied vom Turbokapitalismus. Ulrich Schnabel, Zeit ist Geld. Webtipp, die Webpage des Vereins zur Verzögerung der Zeit. www.zeitverein.com. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, diese Sendung zu hören.